Virtualisierung mit Proxmox, da kann man eigentlich nur gewinnen, oder? Bis gleich.
CT Uplink.
Momentan gibt's bei VMware reichlich genervte Kunden. Vor allem von den Preismodellen und der neuen Abo-Strategie, die der neue Firmenbesitzer Broadcom den Kunden aufs Auge drückt. Also, Zeit für einen Umstieg und dafür eignet sich kaum eine Plattform besser als Proxmox. Das ist im Prinzip eine Linux-Distribution, die die Virtualisierungstechnik KVM nutzt und eine fix und fertige Oberfläche dafür bietet. Mit dem System haben sich meine Kollegen Niklas Dierking und Peter Siering in der CT 9 2024 ausführlich befasst und deshalb sind die beiden heute im Studio. Moin Niklas.
Hallo.
Moin Peter. Ja, wie ist das? Proxmox ist eine Linux-Distribution. Das klingt aber zumindest so, dass ich einen eigenen dedizierten Rechner dafür brauche. Ist das richtig?
Das ist richtig, genau. Proxmox installiert man in der Regel auf einem dedizierten Rechner, der dann halt übers Netzwerk erreichbar ist und über eine Web-Oberfläche administriert werden kann.
Das klingt auch so, dass ich keine, da es ein Linux ist, wäre es auch irgendwie für mich jetzt naheliegend, es gibt keine eigene native Oberfläche auf diesem System, sondern du hast letztlich nur eine Konsole und bedienen wirst du das Ding einfach komplett über eine Web-Oberfläche.
Ja, genau. Also das ist der komfortabelste Weg und so bediene ich Proxmox zum Beispiel auch. Ne? Also wer großer Fan der Kommandozeile ist, alles, was man mit der Web-Oberfläche machen kann, ne? Es gibt natürlich für alles auch eine entsprechende entsprechende Kommandozeilenbefehle, aber in der Regel wird es über die Web-Oberfläche administriert.
Was für Hardware brauche ich dafür?
Willst du?
Alles, also es ist x86-System, man braucht ein Intel oder eine AMD-CPU. Okay. Es gibt Versionen für einen Raspberry, die hast du dir mal angeguckt vor einiger Zeit, aber genau. Nicht offiziell unterstützt.
Das wäre die nächste Frage gewesen, geht das
geht das auch im Raspberry? Im Bereich experimentell zu verordnen.
Okay, ja. Und das ist nicht von der Firma selbst, ne? Aber ich glaube, die unterstützen es so ein bisschen, also sie, aber eben nicht als offizielles Produkt. Und also x86-Hardware, 8 GB RAM, 16 GB RAM sind besser, wenn man ein bisschen experimentieren will. Man braucht eine moderne CPU, aber die gibt es heute eigentlich auch selbstverständlich mit Virtualisierungsfunktionen. Die müssen im BIOS aktiviert sein. Mhm. Wir haben es auf Thin Clients laufen lassen. Wir haben es auf fetten Servern laufen lassen. Ist es nicht wählerisch, sage ich mal.
Genau. Es hängt einfach ganz davon ab, was man halt vorhat. Ne? Also wenn man halt wirklich viele VMs laufen lassen will, dann braucht man natürlich mehr RAM. Ne? Wenn man zum Beispiel ZFS nutzen will als Dateisystem, dann braucht man mehr RAM und so weiter. Also so eine ganz beliebte Plattform dafür sind diese Intel NUCs. Ne? Also so habe ich es zum Beispiel bei mir zu Hause laufen.
Das klingt auch so, als ob das System selber gar keinen riesigen RAM-Bedarf hat. Wie viel braucht Proxmox denn für sich erstmal ohne VMs?
Könnte ich jetzt gar nicht aus dem Stegreif beantworten, nicht viel.
Ein paar hundert Megabyte, würde ich sagen. Also das ist, Niklas hat es eben erwähnt, man hat verschiedene Dateisysteme, die man einsetzen kann. Eines ist ZFS, das ist sehr speicherhungrig, also das braucht je ein Terabyte Storage, glaube ich, mindestens ein Gigabyte RAM oder so. Also da gibt es Regeln. Man kann diese Regeln aber auch brechen, also man muss da nicht sich sklavisch dran halten. Wichtig ist bei ZFS oder wird empfohlen, Speichermodule zu haben, die Prüfsummen haben, sodass Speicherfehler erkannt werden, weil das eben einige Inhalte im RAM hält. Aber auch diese Empfehlung muss man nicht unbedingt umsetzen. Es gibt viele Leute, die betreiben es auch so. Und
Läuft halt.
Genau.
Ja, also ich denke gerade an mein eigenes Setup, ist ein Windows-Rechner, auf dem, also ein Arbeitsrechner, und auf dem läuft, klar, Windows 11 eben, und darauf läuft ein, wahlweise Hyper-V oder VMware Workstation Pro. Und könnte ich das irgendwie ersetzen? Da müsste ich wahrscheinlich das Windows dann in eine VM, in eine Proxmox-VM schmeißen.
Naja, wenn der Rechner, auf dem du virtualisierst, also mit VMware oder Hyper-V, sozusagen deine Desktop-Maschine ist, deine Schreibmaschine, dann wird es schwierig mit Proxmox. Also Proxmox hat halt keine eigene grafische Oberfläche, sondern es hat eben diese Web-Oberfläche zur Administration. Darüber erreicht man auch die Konsolen. Wir haben aber so die Erfahrung gemacht, dass gerade so in der Corona-Zeit, wo viele Kollegen ins Homeoffice gegangen sind, die Leute, die fette Rechner hatten, um virtuelle Maschinen drauf laufen zu lassen, die haben alle Proxmox installiert. Dann konnten sie den Rechner irgendwo stehen lassen, in einem Verlag oder auch zu Hause, konnten aber über eine Web-Oberfläche und einen VPN-Zugang im Zweifelsfall die virtuellen Maschinen darauf erreichen. Also wenn man das trennen will, das ist klasse, ne? Wenn man so, weiß ich nicht, als Schreibmaschine ein Notebook hat, das nicht so richtig fett ausgestattet ist, und man hat die Möglichkeit, irgendwo in die Ecke so einen dickeren Rechner zu stellen und die virtuellen Maschinen, die man vorher auf dem Arbeitsplatzrechner hatte, dann eben auf dem Proxmox laufen zu lassen. Dann ganz praktikable Lösung.
Ja, es klingt naheliegend. Ich hatte auch ein ähnliches, aber ich habe keine Virtualisierung tatsächlich. Also ich habe von zu Hause aus mit einem ganz einfachen Rechner auf den Arbeitsrechner per RDP zugegriffen. Mhm. Und auf dem dann einfach eigentlich alles gemacht und auf dem dann halt auch das VMware Workstation benutzt. Das funktioniert ja 1A dann. Ja.
Also so kann man natürlich die virtuellen Maschinen in Proxmox bedienen. Man kann über die Weboberfläche draufgehen und sozusagen in dem Browserfenster Maus und Tastatur und Eingaben machen oder aber eben in der virtuellen Maschine sowas wie RDP freischalten und dann eben per RDP draufgehen. Das ist die Alternative.
Wird frickelig, wenn man irgendwie sowas wie Teams braucht und dann alles durchzureichen.
Werbung.
Verlinken Sie IT mit Energie und speichern Sie sich die besten Karrierechancen ab. Datenarchitektur, Backend-Frontend-Anwendungen, Cybersecurity. Ihre Arbeit schafft das digitale Rückgrat für innovative Energieversorgung von morgen. Bringen Sie sich in ein Team ein, das mehr bewegt als Bits und Bytes. Zusammen schaffen wir die Netzinfrastruktur für den weltweit größten Internetknoten. Arbeiten bei Mainova. Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter mainova.de/karriere.
Das mag sein.
Obwohl das per RDP sogar ging, ne? Ich hatte das ja in diesem Setup. Ich hatte eine eigene Webcam da angeschlossen zu Hause. Und dann wirklich, sonst hast du ja die Variante, okay, ich arbeite per RDP auf einem Rechner, der im Büro steht. Aber dann Teams mache ich nativ auf dem Rechner. Das ist ja wieder, also da denkst du, ja toll, dann brauchst du wieder beide Oberflächen. Ne? Also du brauchst die Remote-Oberfläche und die native lokale Oberfläche für Teams. Und dann habe ich einfach stumpf gesagt, okay, reicht das alles durch per RDP, also die Kamera. Und das hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Also ich war etwas, war begeistert davon, dass auch Bild und Ton ruckelfrei rüberkamen eigentlich. Das vielleicht eine halbe Sekunde Verzögerung, aber man kam damit klar. Also per Netzwerk, ja, das Internet einigermaßen stabil ist. Ja, kostet Proxmox was? Nein, es ist quelloffen wahrscheinlich. Ja, klar.
Genau, es ist quelloffen, ne? Es ist AGPL3 lizenziert, meine ich. Genau, und du kannst es erstmal grundsätzlich kostenlos benutzen. Dann wird ja am Anfang auch erstmal so angezeigt, ne? Übrigens, du hast jetzt gerade die Enterprise Repositories hier eingebunden, ne? Da kannst du ohne ein Support-Abo nicht drauf zugreifen. Diese Support-Abos, die gibt es ab, ich glaube, ungefähr 100 Euro, ne, pro Sockel, pro Jahr geht's los, sodass man dann auf diese Enterprise-Repositories zugreifen kann. Die enthalten halt einfach Pakete, die besser getestet sind. Ne? Also da ist quasi ein bisschen mehr Qualitätssicherung betrieben worden. Und wer Proxmox im Produktivbetrieb einsetzt, der sollte die auch benutzen, ne, würde ich sagen. Generell ist es natürlich gut, sich dieses Support-Abo zu holen, weil, ne, also diese Software muss auch irgendwie entwickelt werden, davon müssen auch irgendwie Mitarbeiter bezahlt werden, aber grundsätzlich kann man es auch kostenlos nutzen.
Ja, wie viele machen das eigentlich? Also wenn man sagt, man kann das komplett kostenlos nutzen, eigentlich wird sicherlich viele geben, die sagen, ja, auch ich kauf da keine Lizenz für den Enterprise Support.
Das du mit
Ja, wir haben mit Proxmox den Proxmox-Entwicklern und Firmengründern gesprochen und es ist so, dass nicht mal 10% tatsächlich bezahlen.
Okay.
Also, aber ja. das, wir sind da sehr fein mit. Also das ist für sie okay. Das ist einfach ein Modell. Sie haben halt, das muss man sich auch überlegen, über 90% der Leute, die das benutzen, hängen nicht auf den getesteten Repositories, sondern eben auf den sozusagen, da machen die einfach einen breiten Feldtest, muss man auch so sehen. Ne? Also wenn da wirklich mal was schief geht, dann haben sie relativ schnell Feedback, weil irgendwie viele Leute das halt benutzen. Und ich kann aus meiner eigenen Anschauung sagen, es ist mir noch nie um die Ohren geflogen. Und ich benutze es seit vielen, vielen Jahren und habe also, weiß ich nicht, viele Generationswechsel auch hinter mir. Also von Version 4 oder 3, ich glaube, da habe ich angefangen damit, auf einzelnen Rechnern zu arbeiten, bis heute. Version 8 sind sie, glaube ich, inzwischen. Also, und wir haben auch, also im Verlag wird das eingesetzt, auch in der Technik von den Admins. Die haben dann schon mal Aussetzer gehabt bei Kernel-Updates oder sowas, aber dann reagieren die eben auch super schnell. Wobei der Verlag auch bezahlt, das ist nicht so das.
Ne? Ja. Ja, spannend, okay.
Muss man auch sagen, das ist einfach auch ein sehr klassisches Geschäftsmodell erstmal so, ne? Also die sind jetzt nicht irgendwie, die Firma ist einfach nicht Investoren finanziert, ne? Die sind einfach sehr freigebig mit deren Produkt, setzen halt darauf, damit, würde ich sagen, in die Breite zu kommen, ne? Leute lernen das auch dadurch kennen, ne? Viele Leute setzen das in ihren Homelabs oder Testumgebungen ein, ne? So habe ich auch damit angefangen und na gut, ne? Irgendwann, wenn man dann sich auch gut damit auskennt und gemerkt hat, hey, das das taugt, ne, dann sagt man auch vielleicht seinem Arbeitgeber, hey, das wäre auch hier was für unser Setup, für einen Produktivbetrieb. Mhm. Ich denke mal, das ist so ein bisschen das Prinzip, das dahinter steckt.
Bisschen die Microsoft-Variante eigentlich, ne? Mega ja. Bekanntes Produkt im Desktop-Bereich und dann.
Wenn man sich überlegt, wie VMware, haben vor 25 Jahren angefangen mit einer Ankündigung. Damals hat man nicht geglaubt, dass es überhaupt funktioniert, mehrere Betriebssysteme auf einem PC auszuführen. Und dann haben die relativ schnell doch recht viel Geld genommen. Also gab die ersten Vorabversionen, gab es kostenlos und dann gab es, glaube ich, $200-300 aufgerufen pro Lizenz damals schon. Dann hat es ein bisschen Gegenwind gegeben aus so einer Art Community, die dann entstanden war. Dann gab es private Nutzungslizenzen für $100. Die sind dann aber auch wieder eingestellt worden im Laufe der Zeit. Und da ist Proxmox geschickt, ne? Indem sie es einfach zur freien Verfügung geben. Was VMware ja auch getan hat. Also es gab ja diese ESXi, also diese Mini-Version von der VMware Server-Software, die bis vor einigen Monaten eben auch fürs Homelab zum Experimentieren kostenlos nutzbar war. Und auch die ist ja von dem Investor irgendwie eingestellt worden inzwischen. Also auch ein Grund, warum Proxmox plötzlich irgendwie auf der Aufmerksamkeitsskala sehr weit nach oben rutschte.
Die Broadcom, die das ja gekauft haben. Und ich warte immer noch, was passiert mit den Workstation-Lizenzen, ob sie die auch absägen irgendwann. Die ja auch so Perpetual-Lizenzen sind. Also kauf sie einmal und naja gut, nach ich glaube 3-4 Jahren oder so wird es dann im Regelfall auch abgekündigt und kriegt keinen Support mehr. Aber bislang ist das halt eine Möglichkeit. Ich habe ja viel experimentiert, auch in den letzten Wochen, beziehungsweise einen Artikel geschrieben auch zu wie kann ich von VMware Workstation weg und zu Hyper-V aber hin, weil das ja jeder, der mindestens Windows Pro hat, sowieso gleich im Betriebssystem integriert hat. Und ja, das ist schick, aber du hast echt Komfortprobleme, wo du merkst, dass es halt schon das Hyper-V nach wie vor im Serverbereich sehr verankert ist. Also hast so dieses, wenn du Windows zwingt dich ja quasi in der aktuellen Version, also wenn du dich dann auch mit einem Microsoft-Konto einloggst, auf, sagen wir mal, auf Test-VMs, ich habe eine Reihe Test-VMs mit diesen ganzen Windows-Insider-Vorab-Builds und so, und die sagen natürlich, ja klar, Microsoft-Konto muss sich sowieso anmelden, sonst kriegst du die Insider-Updates nicht. Und dann heißt es irgendwie, ja, richte eine PIN ein. Ne, sollst ja dich nur noch per Windows Hello einloggen können und dann kannst du dich aber nicht auf die erweiterten Sitzungen verbinden, die erst Durchreichen von USB, Soundausgabe und so weiter unterstützen, Drag and Drop und diese ganzen Geschichten, weil das technisch alles per RDP realisiert wird. Und dann schaltet das Teil erstmal beim ersten regulären Systemstart auf so eine erweiterte Sitzung und du kannst dich nicht einloggen. Siehst einfach einen komplett blanken Anmeldebildschirm ohne jedes Fenster. Dass du mal dahinter kommst, das ist ja klar, weil Hello ja eine rein lokale Authentifizierungsmethode ist, die im Prinzip an den Rechner gebunden ist, eigentlich an das TPM. Du kannst auch ohne TPM nutzen. Naja, auf jeden Fall ist das halt aber so eine Stolperfalle, wo du denkst, okay, also und in diesem stumpfen, nicht erweiterten Modus, wo du halt aber quasi keine großen Funktionen in dem System hast, kannst du dich halt ganz regulär einloggen, auch mit Windows Hello, mit der PIN zum Beispiel. Und sobald du eine erweiterte Sitzung machst, schmeißt er dich raus und kannst dich nicht mehr einloggen. Bis du dahinter kommst, ja klar, weil das technisch RDP ist, was völlig bescheuert ist, wenn es auf dem gleichen Rechner läuft, aber es ist technisch RDP und deshalb sagt Windows dann, nö. Und wenn die Passwortanmeldung, die reguläre Anmeldung mit dem Windows oder mit dem Microsoft-Konto-Kennwort deaktiviert ist in den Einstellungen, zeige ich dir halt einfach gar keine Login-Option an. Und das ist so, wo ich dachte, okay, das hätte ich eigentlich erwartet, dass Microsoft da ein bisschen weiter ist. Und aber da siehst du halt, dass es, weil es nicht relevant ist in Firmenumgebungen so, ne? Und ja.
Also da ist Proxmox ein ganzes Stück weiter, ne? Also Durchreichen von USB-Geräten und so weiter funktioniert für jedes USB-Gerät. Bei Hyper-V geht's, glaube ich, nur mit Storage-Geräten überhaupt. Und das ist eine ziemliche Verrenkung. Es gibt für Proxmox eben auch noch so eine Alternative zur Fernbedienung namens Spice. Das ist nochmal eine etwas beschleunigte Möglichkeit, auf die virtuelle Grafikkarte zuzugreifen. Aber eben auch USB-Geräte, die am Gastsystem hängen, also irgendwo an einem PC im Netzwerk, der den Spice-Client ausführt, an die VM durchzugeben, also dass der USB-Stick quasi in der VM ankommt. Das sind ganz pfiffige Geschichten, die da machen.
Ja.
Was auch super funktioniert, was ich viel benutze, ist, ich habe VMs laufen, die früher mal Raspis waren. Also das sind einfach irgendwie für Smart Home Dienste drin und die brauchen halt irgendwelche Zigbee-USB-Sticks und die kann ich einfach über die Gerätekennung direkt in die VM stecken und das läuft super zuverlässig.
Das ist halt auch eigentlich eine sehr, sehr praktische Sache, ne, dass man seine ganzen kleinen Geräte, die man eigentlich mal so vielleicht in der Wohnung oder sowas verteilt hat, ne, wenn man das alles virtualisiert, und dann auf einem zentralen Host laufen hat, mit hoffentlich, ne, Backups und so, dazu kommen wir vielleicht später nochmal, ist man auch einfach viel flexibler, ne, da kann man eher mal schnell was zurückrollen, ne, wenn man irgendwie einen Fehler gemacht hat oder so, man hat halt alles auf einer Kiste irgendwie laufen, kann Sachen nochmal migrieren zwischen mehreren Proxmox Hosts, wenn man halt mehrere hat und genau, kann halt einfach da, ja, ist einfach sehr, sehr viel flexibler, als wenn man jetzt auf jedes Gerät irgendwie einzeln zugreifen muss und da irgendwie an die SD-Karte ran muss oder
so. Ja, hat Snapshots der Konfiguration, ne? Also das kann Proxmox natürlich auch, so dass man zur Not, wenn man irgendwie sich verkonfiguriert hat, einfach sagt, rolle rückwärts, ich fange nochmal von vorne an oder lass es bleiben.
Die Snapshots sind ja eigentlich der Grund, warum VMware immer noch in der Lage ist, Workstation Pro Lizenzen für Desktop-Virtualisierung zu verkaufen, weil das ja eigentlich das Feature ist, das man haben will. Und sie haben ja auch diesen Gratis, also den wir, glaube ich, bei CT auch seit gefühlten 20 Jahren oder so immer empfohlen haben, als Gratis-Virtualisierung, wenn man kein Windows Pro hat. Und ja, du hast einige Features nicht drin, also diesen Netzwerk-Switch-Editor zum Beispiel, diesen großen hast du nicht mit drin. Und das ist aber, wo viele Anwender ja noch sagen, ja, okay, gut, ich muss keinen virtuellen Switch konfigurieren, das passt einfach. Aber wenn du dann keine Snapshots hast, so gar nicht, da wird's dann halt nervig. So. Und das können ja eigentlich alle anderen Privatkunden kostenlosen Alternativen, also VirtualBox, Oracle, kann das ja auch. Und gut, das ist jetzt natürlich für Firmen auch kostenpflichtig dann wieder. Also VirtualBox ist nicht per se kostenpflichtig, aber wenn du diese Erweiterungen nutzen willst, um
und kommerzielle Nutzung.
Der USB-Funktionen und alles in Vollausstattung nutzen willst, dann zahlst du halt, und das ist gar nicht knapp. Also ich glaube, das war pro Platz 800 noch was Euro, als ich das letzte Mal geguckt habe. Also da ist VMware dann plötzlich billig dagegen. Oder Windows, wenn man es eh hat. So, ne? Aber ja.
Ja. Du hattest eben gerade noch von Migration von VMware zu einer anderen Umgebung gesprochen. Das ist auch was, was wir uns angeguckt haben in den Artikeln. Und das ist was inzwischen sehr bequem eigentlich ist, ne? Also VMs von ESXi zu Proxmox umzuziehen. Haben wir uns zwei verschiedene Möglichkeiten angeschaut. Zum einen gibt's von VMware selber und zum Redaktionsschluss gab's das Tool zumindest noch zum kostenlosen Download. Das OVF-Tool hieß das. Das ist ein Kommandozeilenwerkzeug. Man musste dafür VMware-Account einrichten, aber ne, war soweit erstmal alles kostenlos. Und das kann man auf einem beliebigen Linux-Host zum Beispiel installieren, also auch auf Proxmox. Und konnte sich dann damit die virtuellen Platten der VMs in ESXi aus dessen Datastore fischen und die dann in Proxmox halt importieren. Kurz bevor wir dann die Artikel fertig hatten, haben auch die Proxmox-Entwickler selber nochmal einen eigenen Assistenten in die Web-Oberfläche integriert, der das API von ESXi anzapft. Die Funktion ist auch noch als experimentell markiert und ne, so ein paar kleine Macken sind uns dabei auch noch aufgefallen, als wir dann VMs damit rübergeholt haben. Zum Beispiel bei einer Windows 11 VM, die hatte in ESXi hatten wir der vier virtuelle Kerne zugeordnet. Daraus wurden dann in Proxmox erstmal vier Sockel. Aber ne, da vor dem eigentlichen Import wird nochmal alles zusammengefasst, dann kann man nochmal eventuelle Fehler ausbügeln.
Aber hatte die in ESXi tatsächlich vier Kerne? Also war das so konfiguriert auch? Okay. Ja, mir ist etwas Merkwürdiges aufgefallen bei, es war in der aktuellen VMware Workstation 17.5, was da die aktuelle ist, die dir für ein Windows dann vorgibt, die Mindestvoraussetzung natürlich, 4 GB RAM. Also wenn du sagst, ich habe ein Windows 11, sagt er, jo, 4 GB RAM bitte und zwei Kerne. Er macht aber letztlich zwei Sockel mit jeweils einem Kern. Und das führt interessanterweise beim Starten oder beim Benutzen dieser VM zu einer katastrophalen Performance. Es hängt sich gefühlt dauernd auf. Also einfachste Vorgänge dauern Minuten bis Stunden. Und ich habe gerätselt, was macht dieses System da, bis ich dann tatsächlich einmal umgestellt habe und gesagt, schalt das Ding aus, sag nein, du hast nur eine CPU, aber zwei Kerne und dann lief's. Also es hat offenbar irgendwie Probleme mit der Virtualisierung. Mhm. Vielleicht liegt es daran, dass ich VMware Workstation benutze mit der Hyper-V-Basis. Also du kannst ja, Workstation sagt ja beim Installieren von sich aus, ist VMware Workstation, bitte schalt den Hyper-V-Hypervisor an, den Microsoft-eigenen, damit ich den nutzen kann. Aber Peter, du hast, glaube ich, auch geschrieben, dass das eigentlich nicht die geilste aller Lösungen ist, ne? Das
naja, VMware hat über Jahre optimiert, wie sie sich ins System integrieren. Und wenn sie jetzt anfangen, ihre Oberfläche über den Hypervisor von Microsoft zu stülpen, dann kann man davon ausgehen, dass bestimmte Funktionen, die sie mal optimiert haben, nicht mehr so toll laufen. Microsoft hat das ja für den Eigenbedarf gebaut und nicht für andere. Aber diese Tendenz gibt es bei den ganzen Betriebssystemen für den Desktop, dass Hypervisor eingebaut werden, also Virtualisierung eingebaut wird, dass die Virtualisierung in der Regel läuft. Also bei Windows 11, wenn man WSL, also das Windows-Subsystem für Linux in der Version 2 aktiv hat, wenn man bestimmte Sicherheitsfunktionen aktiv hat, wenn man die Sandbox benutzt, dann ist immer Virtualisierung aktiv und dann läuft ein VirtualBox, was man da drauf installiert, eben mit angezogener Handbremse. Das zeigt so ganz niedlich im Statusbar dann auch eine Schildkröte an. macOS zum Beispiel hat seit Version 12 auch Virtualisierung fest eingebaut und die ist auch nicht mehr abschaltbar. Also auch da laufen dann eben diese Zusatzprodukte nicht mehr richtig gut. Und VMware hat es offenbar verstanden, auf Hyper-V immerhin aufzusetzen, das Produkt, sodass es eben funktioniert.
Ja,
und das nicht super langsam funktioniert.
Ist ja auch, war ja nicht von Anfang an so. Also das haben sie irgendwann nachgereicht und gesagt, ja, jetzt offiziell geht es. Und ich glaube vorher, also klar, beide installieren, parallel nutzen. Also nutzen konnte man natürlich beide, aber nicht parallel eben. Also wenn du dann VM startest, sagt dann, nö, ich kriege hier keine Ressourcen für. Dann.
Ja, um das nochmal kurz mit dem Import zu Ende zu bringen.
Ja.
Also dieser Assistent, der bis auf diesen kleineren Macken, ne, wo man nochmal nachkontrollieren muss, funktioniert das inzwischen ziemlich gut, ne? Also wer sich jetzt Sorgen macht, ich habe 10, 20, 50 VMs in ESXi, wie kriege ich die umgezogen? Das geht inzwischen recht einfach.
Ja. Da muss man vielleicht nochmal sagen, ne? Also Proxmox ist eigentlich nicht so für den, weiß ich nicht, Einzelkämpfer gemacht, sondern es ist letztlich für Server gedacht gewesen und es ist auch so gemacht, dass es eben nicht nur ein Server spielt, sondern dass es auf mehreren Servern läuft. Die Server lassen sich dann zu so einem, nennen die Cluster zusammenfassen, dann haben sie eine gemeinsame Konfiguration. Das heißt, wenn man sie auf die Weboberfläche verbindet, dann sieht man alle Server, die in dem Cluster stecken und je nach Voraussetzungen, die dann, also vor allem, wie sind die VMs gespeichert, liegen die auf einem zentralen, gemeinsamen, geteilten Storage-System oder wenn man das ZFS-Dateisystem verwendet hat, dann funktioniert das auch so, kann man die VMs, die laufenden VMs von einem auf den anderen Server verschieben.
Ohne sie stoppen zu müssen.
Ohne sie stoppen zu müssen. Es gibt so eine automatisierte Replikation, wo die VM-Daten regelmäßig überspielt werden von einem Server auf den anderen. Und wenn man das macht, ZFS drunter, dann dauert es 3 Sekunden und die VM läuft auf der anderen Kiste. Da kann man zuschauen, wie mal kurz ein Ping oder sowas im Netzwerk verloren geht. Und da gibt es natürlich wieder ganz viele technische, spannende und interessante Probleme zu lösen. Wenn die Server zum Beispiel nicht identische CPUs haben, dann muss man höllisch aufpassen, wie sind die VMs konfiguriert.
Ja.
Die sollten halbwegs identisch sein, idealerweise, damit das gut klappen kann. Und schade ist, finde ich, dass man die Proxmox-Hosts, dass die in einem lokalen Netz miteinander verbunden sein müssen für so ein Cluster. Also dass sie nicht irgendwie, weiß ich nicht, einer steht irgendwo im Rechenzentrum, einer steht im Keller oder so. Da funktioniert diese
Cluster-Betrieb. Dieses Cluster-Protokoll Corusync, das ist sehr anfällig für Latenzen.
Also das braucht eben einfach ein lokales Netz.
Ja, Stichwort Migration, das ist ja auch das, wo ich dachte, bei der Geschichte, wie migriere ich von der VMware Workstation zu Hyper-V, zum Desktop Hyper-V eben und denkst, okay, naheliegendste Idee, ich klemme die virtuellen VMware-Platten einfach, ich mounte die und ja, diese Funktion hat VMware praktischerweise seit Version 17 aus der Software ausgebaut. Also du kannst halt nicht mal mehr von Windows aus damit eine VMware-Platte mounten. So, es geht nicht. Dann gibt's ein Tool von Microsoft, eigentlich gab es ein Tool von Microsoft, was diese VMDK virtuellen Festplattendateien in VHD oder VHDX konvertieren konnte, was Microsoft aber seit ein paar Jahren nicht mehr pflegt. Das heißt, es wirft auch wirklich nur noch Fehler, weil sich offenbar, also es liegt wohl an der Snapshot-Struktur, die macht Probleme und er kriegt dann keinen Laufwerkszustand, den er konvertieren soll daraus. Also es gibt da 1000 Anleitungen, wie man das hinfrickeln kann, aber es ist nichts, was ich empfehlen würde. Und da, also, wo du erstmal denkst, okay, wie mache ich das jetzt, das zu migrieren? Und das ist ja, würde das, dieses VMDK-Format, könnte ich wahrscheinlich einfach importieren. Auch das ist eine interessante Frage. Das Workstation, Desktop-Workstation-Format, das wird auch gehen wahrscheinlich.
Also, das Workstation-Format kenne ich persönlich jetzt nicht, aber VMDK
ist genau, die Festplattendatei.
Lässt sich importieren, ja, das geht.
Ja, das ist ja schon mal super.
Okay. Wenn man drunter guckt, woraus besteht Proxmox eigentlich? Also es benutzt KVM, die Kernel-Virtualisierung, und die ist herumgebaut um QEMU. Ja. Also ein im Grunde ursprünglich mal als Emulator-Projekt gestartete Software, die jetzt in ganz vielen Virtualisierungslösungen steckt, so im Open-Source-Umfeld. Und QEMU bringt relativ viele Fähigkeiten mit, unter anderem eben auch VMDK-Dateien zu lesen. Es gibt auch einen QEMU Image Utility, mit dem man Sachen konvertieren kann. Also um weiß ich nicht, von VMDK auf VHDX zu konvertieren, also von VMware zu Hyper-V oder in alle möglichen anderen Richtungen. Sowas ähnlich steckt auch in VirtualBox. Also wenn man virtuelle Platten konvertieren will, kann man auch mit VirtualBox Kommandozeilen-Utilities solche Konvertierungen
machen. Vielleicht wäre das die Lösung gewesen.
Aber du hast da ein Stichwort genannt, ne, wenn da irgendwie viele Snapshots rumliegen irgendwie und man möchte sozusagen diese Snapshots mit konvertieren, das wird nicht funktionieren. Aber das funktioniert natürlich auch mit anderen Methoden eher schlecht. Also idealerweise ist so eine VM, die man von einer Virtualisierungssoftware auf die andere bringen will, abgeschaltet, alle Snapshots sozusagen in die Image-Dateien verwurstet. Und das ist auch noch ein wichtiger Unterschied, den man kennen muss zwischen so einer Desktop-Virtualisierung und so einer Server-Virtualisierung, wie Proxmox sie ist. In der Regel verwendet die Desktop-Virtualisierung einfach große Dateien, um die virtuellen Platten abzubilden. Und auf dem Server sind es in der Regel Logical Volumes, also im Grunde Blockgeräte ohne Dateisystem. Dadurch hat man nicht mehrere Dateisysteme quasi ineinander verschachtelt.
Ja, das klingt nach mehr Performance vor allem.
Ja, und macht dann auch Snapshots und solche Geschichten wieder einfacher, ne?
Ja. Stichwort Backup. Du meintest, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Jetzt bin ich gespannt. Also haben wir das schon erschlagen gehabt mit der Möglichkeit,
Ich würde sagen, noch nicht. Und zwar gibt es sozusagen aus der Proxmox-Produktfamilie noch eine weitere Software, die sozusagen das Proxmox Virtual Environment so ein bisschen flankiert. Das ist der Proxmox Backup-Server, der erstmal von der Installation und so weiter genauso abläuft wie Proxmox eigentlich, ne? Also wer schon mal Proxmox selber installiert hat oder das Virtual Environment, der kriegt auch den Backup-Server installiert, und der verhält sich im Prinzip wie ein weiterer Storage im Cluster, ne? Wird da halt eingebunden, und alle Proxmox-Knoten im Cluster können dann halt Backups auf diesen Backup-Server schieben, ne? Also Push-Betrieb vom Virtual Environment hin zum Backup-Server. Und der hat schon auch ein paar ganz coole Tricks auf Lager, ne? Also zum Beispiel inkrementelle Snapshots, um dann halt auch wirklich Speicherplatz zu sparen. Oder dass man zum Beispiel auch einzelne Dateien über die Web-Oberfläche sich da mal rausfischen kann aus so einem Backup, ne? Also wenn man jetzt mal irgendwie den, weiß nicht, SSH-Schlüssel oder sowas mal eben da rausklauben will aus einer VM, ne? Dafür ist es einfach sehr, 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 sehr praktisch. Und
du hast Cluster gesagt, der Backup-Server braucht keinen Cluster, sondern der funktioniert, also wenn man, weiß ich nicht, zwei Proxmox-Hosts hat, einen im Rechenzentrum, einen, weiß ich nicht, in dem zweiten Rechenzentrum, dann kann man über den Backup-Server, den man auf beiden als Storage konfiguriert hat, relativ bequem VMs auch hin und her schieben. Also das ist dann natürlich kein sozusagen laufender Betrieb, aber mit wenigen Klicks ist das getan, ne? Sehr praktisch. Was ich interessant fand, ist, dass wenn man sich die Abo-Preise vergleicht für den Backup-Server und für den Virtualisierungsserver, dann ist der Backup-Server gleich deutlich teurer. Und da haben wir die
da geht es ab 500 Euro los.
Genau, da geht es ab 500 Euro los, eben weil das Produkt nicht so häufig eingesetzt wird. Das ist so ein bisschen die Argumentation, ne? Des Herstellers oder der Firma. Entsprechend der Nachfrage. Und für mich war das, ich habe den Backup-Server, als ich ihn das erste Mal benutzt habe, hat der mit ganz vielen Erwartungen gebrochen. Also du hast eben gesagt, man kann einzelne Dateien wiederherstellen. Meine Erwartungshaltung ist, dass ich das sozusagen auf dem Backup-Server tue. Ja. Und das tut man allerdings auf dem Virtualisierungsserver. Also es ist so, man muss so im Moment irgendwie sein Gedankengerüst, dass man so für Backups und hat, also ich musste das zumindest justieren. Danach hat das Produkt einen großen Sinn ergeben. Ja. Also es ist nicht falsch oder so, sondern es ist einfach nur anders als mein mentales Modell gewesen, auf jeden Fall. Ja.
Genau. Braucht natürlich auch einen zweiten Host, ne? Also das ist halt klar, ne? Also man kann den natürlich auch selber nochmal virtualisieren.
Ja, man kann ihn auch neben dem Virtualisierungsserver installieren, ne? Also der eine ist auf Port 8006 und der andere ist auf Port 8007. Es gibt Leute, die betreiben das. Und wenn man mehrere Maschinen hat und die Backups da geschickt hin und her schiebt, dann ist das durchaus auch ein Szenario, den man es benutzen kann.
Ist auch ein Szenario, ne? Ich glaube, das, also üblich oder so ist wahrscheinlich eigentlich vorgesehen, dass man den halt auf dem zweiten Host betreibt. Den hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt rumliegen, aber ich denke mal, auch viele, die uns zuschauen, werden auch sowas wie NAS oder so zu Hause haben. Ne? Natürlich kann man auch da seine Backups auf eine Samba- oder NFS-Freigabe schieben. Das funktioniert auch relativ unproblematisch.
Dafür braucht man aber den Backup-Server gar nicht. Ne?
Ja, genau.
Auch dann würde man, weiß ich nicht, eine SMB-Freigabe einbinden in den Proxmox-Virtualisierungsserver und dann schiebt der da Backups automatisiert hin.
Ja. Deswegen ist das eine gute Alternative, wenn man keinen zweiten Host hat, dass man einfach eine Netzwerkfreigabe hernimmt.
Das klingt einigermaßen praktisch, ja, dass man, und das geht automatisiert dann wahrscheinlich auch alles.
Genau, da legt man dann ein Intervall fest, ne, und dann werden die dahin geschoben und lassen sich von da auch wieder herstellen. Es lohnt sich auszuprobieren, würde ich sagen.
Ist ja nichts.
Also ich staune immer wieder, was für eine große Spannbreite an Anwendungsfällen Proxmox eigentlich abdeckt. Ne? Also das reicht halt wirklich, wenn man mal irgendwie eine Linux-VM Probe fahren will oder so, ne? Wenn man irgendwie mit Kubernetes experimentieren will und dafür einen Verbund schmaler Linux-VMs braucht oder so. Ne? Ein Kollege von uns, der schaut in einer isolierten Windows-VM da drin Malware auf die Finger zum Beispiel. Ne? Also auch hier in der Redaktion gibt es dafür ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten.
Ja, doch, erzähl erstmal weiter, ja.
Genau, und ne, also da staune ich immer wieder drüber. Und wie gesagt, ne, dadurch, dass alles virtualisiert ist, lassen sich Fehler sehr leicht rückgängig machen. Und also Proxmox ist ein prima Experimentierspielplatz, ne, oder auch eine gute Testumgebung, aber auch natürlich, ne, im Clusterbetrieb und so weiter auch fit für einen Produktivbetrieb. Also es ist einfach eine sehr, sehr große Spannbreite und überrascht mich da auf jeden Fall doch immer wieder.
Ich würde ergänzen wollen, man muss es aber nicht auf diese Art und Weise benutzen.
Also
es ist
nicht
durchaus eben auch für jemanden benutzbar, der jetzt nicht irgendwie Linux-Experte ist, ganz wichtig. Auch man muss nicht jede Funktion benutzen. Also ein Bruchteil der Funktionen ist schon sehr nützlich.
Ja.
Wie kriege ich denn das wäre eine Frage, die sich daran anschließt, wie kriege ich zum Beispiel ein ISO-Abbild zur Installation von Windows oder Linux auf den Host dann drauf? Stick anstecken, wo das drauf ist, einfach und dann rüberziehen wahrscheinlich. Oder
Upload im Browser machen, so wie man Fotos zum Fotoanbieter hochschiebt, schiebt man ein ISO dahin. Oder man kann auch eine URL hingeben und dann lädt der Server das ISO von dem Server runter und steckt es in seinen. Es gibt einen Storage-Bereich in Proxmox, wo die Installationsmedien
werden. Ja, okay. An alles gedacht. Okay, ich glaube, ich werde das ausprobieren.
Wir können noch zwei Sachen sagen. Vielleicht also die Kommandozeile. Ne? Bei der Installation hat man mal so ein bisschen Linux-Feeling. Allerdings gibt es einen grafischen Installer. Es gibt einen Textmodus-Installer, der einen durch den Prozess führt. Gibt es eine Stelle, wo man sich entscheiden muss, wie will man, welchen Storage will man haben. Und wenn man Updates installiert, dann kommt ab und zu mal so ein ganz bisschen Linux-Kommandozeilen-Charme raus, aber auch das passiert im Browserfenster. Man klickt einen Knopf, dann geht ein Fenster auf und da werden die Ausgaben gezeigt, die Debian-Paketverwaltung hat. Und in der Regel ist es wirklich so, man kann zu einem Ja und Amen sagen an der Stelle und hinterher läuft das System wieder. Für Upgrades, also wenn Versionen von Version 8 auf Version 9 oder für ältere Versionen haben sie das immer getan, gab es ein Programm, das man aufrufen konnte, das hat geprüft, sind alle Voraussetzungen für ein Update erfüllt, also für eine Umstellung auf die neueste Version. Und da wird man also wirklich auch an die Hand genommen. Also insofern keine Angst vor, ich muss per SSH und muss Putty installieren oder was auch immer bei den Leuten im Kopf vorkommt. Das geht relativ easy.
Und wenn es mal klemmt, ist auch wirklich alles sehr, sehr gut dokumentiert. Ne? Auch dieser Upgrade-Prozess zum Beispiel und auch das Proxmox-Forum habe ich persönlich als hilfsbereit erlebt. Also
auch die Dokumentation insgesamt. Also ich habe anfangs, glaube ich, erzählt, dass man, wenn man ZFS als Dateisystem einsetzt, dass sehr speicherhungrig ist. Es gibt Tricks, diesen Speicherhunger von ZFS ein bisschen einzugrenzen, damit mehr für die VMs übrig bleibt. Auch das steht in der Dokumentation. Also die haben im Laufe der Zeit, hat man das Gefühl, wirklich sehr intensiv mitgelesen, was hat die Community an Fragen gestellt und das ist in die Dokumentation eingearbeitet worden. Es ist allerdings meistens englischsprachig, glaube ich. Also.
Ja, klasse. Ich danke euch für den Überblick und die Fragen, das Löchern lassen. Ihr könnt die drei Artikel Überblick und Proxmox im Detail und eine Praxisanleitung zum Migrieren von ESXi in der CT9 2024 nachlesen. Ja, danke euch fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.